Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Für mich ja fast eine ungewohnte Rolle, heute wieder mal hier sitzen zu dürfen. Am Pfingstmontag, nämlich heute genau am 125. Geburtstag von Richard Tauber. Und in deinem Buch steht ja das Zitat sozusagen auch sehr schön. Er hat dann mal gesagt, das ist der Tag, an dem er die Weltbühne betrat.
Genau.
Da hat er wohl sehr recht gehabt, dass die Welt seine Bühne wird. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Vorweg sozusagen ein paar Formalien. Wir bedanken uns wie immer bei unseren Fördergebern Stadt und Land, bei den Sponsoren und vor allem auch bei den Freunden des Kepler Salon, die unsere Arbeit ermöglichen. Sie können Mitglied der Freunde werden. Um 25 Euro sind Sie dabei und unterstützen damit unsere Arbeit. Der Titel des heutigen Salons, eben Richard Tauber gewidmet, der erste Popstar des 20. Jahrhunderts. Und ich begrüße recht herzlich an meiner Seite Evelyn Steinthaler. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Evelyn Steinthaler wird uns vorweg sozusagen eine Art Impulsreferat geben und wie es im Kepler Salon üblich ist, können wir dann in den Diskurs treten. Evelyn Steinthaler, geboren in einem goldenen Jahrgang 1971, das darf ich sagen. Ich bin auch ein 71er.
Okay.
In Klagenfurt ist Autorin, Herausgeberin, Journalistin, Übersetzerin und Jugendarbeiterin. Für Frauen 1938 erhielt sie den Bruno Kreisky Anerkennungspreis. Sie lebt in Wien, wo sie auch arbeitet.
Ganz genau, ja.
Zuletzt erschien Wien 1945 im Milena Verlag im letzten Jahr. Dann wollen wir zum gleich auf das Geburtstagskind stürzen.
Absolut,
ja. Und ich darf dich bitten,
ja,
uns Richard Tauber in Linz näher zu bringen.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank, lieber Norbert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle hierher gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sozusagen den Geburtstagsabend begehen. Er ist ja auch am Abend auf die Welt gekommen. Also das passt auch ganz gut, dass wir uns nicht am Vormittag treffen. Tauber ist Musik, deswegen muss man den Tauber auch hören. Und ich habe vieles mitgebracht, wenn man Tauber hört, aber zwei Stücke, die ganz speziell sind. Und mit einem fangen wir gleich an, damit wir ihn auch da haben. Bin gespannt, ob das jemand von Ihnen kennt.
Wenn sie nicht fühlt,
kennt man. Ja, ist bis heute Richard Taubers Signature-Tune sozusagen. Entstammt der Operette Das Land des Lächelns. Da gab es zuerst eine andere Variante, die mit der Leha äußerst unerfolgreich war. Die hieß Die gelbe Jacke. Und nachdem die beiden sich Anfang der 20er Jahre kennengelernt haben, wurde das umgeschrieben, Tauber auf den Leib geschrieben. Es war auch nicht die erste gemeinsame Operette der beiden. Fritz Löhner-Beder und Ludwig Herzer haben das Libretto geschrieben. Und wenn ich sage Signature Tune, so neumodern, es ist das Tauberlied. Es gibt andere Tauberlieder noch, aber das ist das eine Lied, das er immer gesungen hat. Also es gab kein Konzert, bei dem er aufgetreten ist, wo er das Lied nicht zum Schluss gesungen hat. Meistens in mehreren Sprachen, meistens auch in unterschiedlichen Tempi. Also immer, ohne dem ging quasi Taubers Bühnentür nicht zu. Er ist 1938 von einem schottischen Journalisten gefragt worden, ob es ihm denn nicht einmal reicht, weil zu dem Zeitpunkt hat er es doch schon über 15.000 Mal gesungen. Und Tauber hat darauf gesagt, was denken Sie von Ihrem Gesicht, wenn Sie es doch auch jeden Tag im Spiegel sehen? Also es ist sein Lied, das eine wirklich wahre. Es war dann auch so, wie er 1948 in England verstarb, gab es auch aus finanziellen Gründen ein Benefizkonzert in der Royal Albert Hall. Und dort wurde es auch gesungen von allen 8000 anwesenden Menschen. Auf Englisch natürlich, You're My Heart's Delight. Also wenn für einen Linzer Buben in London 8000 Menschen zu seinem Geleit quasi dieses eine Lied sein Lied, das ihn sozusagen personifiziert hat oder das er so in sich aufgenommen hat, singen und große Weltstars später dieses Lied auch gesungen haben, also wie bis heute, bis Pavarotti und bis Carreras, bis Annette Trepko singt's. Bechala hat ein Album aufgenommen, also hat dieses Tauberalbum gemacht. Singen alle. Das ist quasi Weltkulturerbe. Dieses in der musikalisches Weltkulturerbe dieses Lied. Also ist es ja ganz klar, dass Tauber nicht nur einfach irgendein Sänger war, sondern eben bis heute so einflussreich ist und so Maßstäbe auch gesetzt hat, dass man ihn wirklich ganz locker als ersten Popstar des 20. Jahrhunderts bezeichnen kann, auch von dem her, wie er sich inszeniert hat. Du hast eingangs gesagt, die Weltbühne. Es gibt diese Geschichten, dass seine Mutter quasi noch halb auf der Bühne vom Linzer Landestheater schon niedergekommen ist, was nicht ganz stimmt. Also er hat das gern prolongiert, dass er sozusagen am Weg vom Landestheater zum Schwarzen Bären halbert schon, also da war schon die Fruchtblase geplatzt. Es gibt von ihm die Aussage, oder auch es gibt viele Quellen, die sagen, so war es. Es gibt dann andere, die sagen, an dem Abend ist überhaupt nichts gespürt worden. Jedenfalls war er, also auch wenn er sozusagen nicht direkt auf der Bühne das Licht der Welt erblickt hat, so war er doch von Anfang an ein Theaterkind. Also er war schon als ganz kleines, also im ganz klein natürlich nicht, weil da war er bei Pflegeeltern in Urfa, weil die Mutter irgendwie durchkommen musste und nicht die Möglichkeit hatte, das Kind bei sich zu haben. Sie war eine verwitwete Soubrette. Sie war eigentlich sowas wie eine Linzer Lokalberühmtheit, die Betty Seifert, die in wirklich, also in im bürgerlichen mit bürgerlichen Namen Elisabeth Denemy hieß und die zu Geburt, also als Tauber zur Welt kam, schon über 40 war. Sie war eine Verwitwete, sie hatte zwei Töchter aus der ersten Ehe vom Ernst Seifert, ihrem verstorbenen Gatten, der ein Operettenregisseur war. Die waren bei Pflegeeltern. Damals gab es keinen Mutterschutz, das alles nicht. Das heißt, die gute Betty hat weiter gespielt, kaum dass der Richard da war, hat ihn zu Pflegeeltern nach Urfa gegeben und hat halt sozusagen versucht, das Kind so zu erhalten. Es gab den Vater, den Anton Richard Tauber, der war zu dem Zeitpunkt aber in den USA. Der wusste auch nichts davon, dass er Vater geworden ist. Die hatten über 7 Jahre lang ein Verhältnis. Also das ist nie eine ernsthafte Beziehung geworden, aber wenn man am selben Theater engagiert war, ging das über 7 Jahre hinweg. Es war auch so, dass sie war eben Soubrette. Sie ging dann kurz nach der Geburt von Richard, wurde sie schon ins Fach der lustigen Alten überstellt. Und Anton Richard Tauber, dessen Familie eine jüdische Weinhändler-Dynastie war aus Pressburg und den es aber auf die Bühne gezogen hat, der war 14 Jahre jünger. Also der hat nicht nur am Linzer Landestheater den jugendlichen Held und Liebhaber gespielt, sondern auch bei ihr. Wie er dann zurückkam aus den USA, hat er sehr wohl sozusagen gleich einmal Kontakt zum Sohn aufgenommen. Das Vater-Sohn-Verhältnis war sehr eng. Es war dann auch so, dass nach einigem Hin und Her Richard zu seinem Vater nach Deutschland gekommen ist und der ihn dann adoptiert hat. Mutter und Sohn hatten, sagen wir so, wenn sie sich gesehen haben, ein sehr herzliches Verhältnis, aber sie haben sich sehr selten gesehen. Was natürlich aus den ganzen sozialen Zwängen heraus auch zu verstehen ist, der die Mutter unterworfen war. Ja, ich hätte ganz kurz was aus dem Buch, das ich mit Hilfe des Nordico, dem Nachlass, der im Nordico ist, angekauft wurde in den 80er Jahren, schreiben konnte. Und da würde ich Ihnen gerne ein paar Stellen vorlesen, aber das sind wirklich nur ein paar kurze. Jetzt habe ich Ihnen eigentlich schon die Hälfte von der ersten Stelle erzählt. Ich nehme mir da was vorweg. Wichtig, ich habe alles vorweggenommen, das lese ich Ihnen jetzt alles überhaupt nicht vor. Wichtig ist nur, dass Richard, und das möchte ich Ihnen gerne als Zitat von ihm vorlesen, eben sobald er dann auch in der Obhut der Mutter war, das war so, wie er 2 war, hat sie ihn immer mit ins Theater genommen. Also dieses immer am Theater sein hat früh angefangen. Und ich glaube auch, oder ich behaupte, ich nehme es an, so wie ich sein Leben kennenlernen durfte und sein Verhalten, auch sein Privates mit Frauen, dass dieses, wie die Mutter gelebt hat, dass das für ihn es irrsinnig viel ausgemacht hat, also wie er dann später sich sozial entwickelt hat. Ja. Also dieses sich kümmern dann um jemanden, der eigentlich total kämpft. Also das war immer, er hat immer Frauen gehabt oder sich in Frauen verliebt, die es nicht ganz geschafft haben, so von sich heraus, also so aus dem Künstlerischen und die er dann massiv finanziell unterstützt hat. Und das war immer, meiner Meinung nach ist das so, er hat auch seine Mutter finanziell unterstützt, solange das möglich war, bis er dann emigrieren musste. Und auch den Vater und viele andere Menschen. Aber ich glaube auch, dass diese Prägung durch dieses frühe, die Mutter kämpft so, um ihr eigenes Tun, dass ihn das sehr stark geprägt hat. Beim Einstudieren ihrer Gesangspartien stand ich in den meist winzigen Hotelzimmerchen neben ihr und hörte zu. Auf den Proben im Theater saß ich auf einem Sessel in der Damengarderobe stumm wie ein Ölgötze, denn es hieß ununterbrochen, Richardl sei brav, Richardl sei still, Richardl sitz ruhig. Als ich laufen konnte, wartete ich das Ende der Proben in irgendeinem Winkel zwischen den Kulissen ab und lernte früh, mich so zu platzieren, dass kein auf- oder abtretender Schauspieler oder gar ein Theaterarbeiter mit einem Fassadstück mich hätte niedertreten können. Es war dann auch so, dass die Mutter ihn sehr früh schon Lieder beigebracht hat. Das war auch noch, solange er noch in Linz war. Er ging ja auf der Spittelwiese in die Schule. Dort hat er angefangen. Und da gibt es die Geschichte des Liedes vom Zinssoldaten. Und das war dann, das hat auch noch in Linz angefangen, dass sie ihm das Stück beigebracht hat. Er hat vorgetragen darauf und hat ein paar Groschen gekriegt, ein paar Heller. Brav zu sein und das Lied richtig vorzutragen, waren die ersten Erfolgsmomente für den kleinen Richard. Er war gehorsam und wurde von seiner Mutter und deren Freunden gelobt. Und er wusste, wenn die Regeln der Mutter befolgt und ihren Vorstellungen ein braves Kind entsprach, bekam er etwas Geld zugesteckt, um die Zuneigung seiner Mutter zu spüren. Mit Anfang 40 noch einmal Mutter zu werden und dabei keinen finanziellen gesicherten Hintergrund zu haben, mag für Seifert nicht einfach gewesen sein. Ihr Sohn hatte sich in den wenigen gemeinsamen Jahren der Umständen anzupassen und lernte eine stabile Umgebung erst kennen, als er zu seinem Vater zog. Dieses Recht machen wollen, das er bei seiner Mutter gelernt hat, wiederholte sich, wie vorhin schon gesagt, oft in seinem späteren Leben. Es war dann auch so, nachdem die Mutter war selber ein Theaterkind, die selber, ihre eigene Mutter war Sängerin, die waren da sein Großvater mütterlicherseits war Intendant am heutigen Leha-Theater in Ischl, was auch ganz, finde ich, ganz ein lustiger Bogen ist, ja, dass sich das so trifft. Und das heißt, sie war selber gewohnt, dass sie vorgeführt wurde. Also dass sie quasi was auswendig gelernt hat, sich hingestellt hat. Dann hat man quasi sich gefreut, dass das Kind das kann. Und gut war's. Und dann hat man das Kind belohnt. Dem Vater, der das nicht gewohnt war, der sozusagen der Erste war, der ins Schauspiel gegangen ist und auf die Bühne gegangen ist, der fand das ganz schrecklich, wie das Kind vorgeführt wurde. Also der hat sich da komplett dagegen verwehrt. Der hätte auch gern gehabt, der war auch assimiliert, der hat auch katholischen Glauben angenommen und der wollte auch, dass der Sohn Priester wird. Das hat nicht ganz funktioniert. Und auch die Moralvorstellungen vom Richard, die waren, sagen wir so, eher unkonventionell. Also weit weg von diesem Wunschdenken des Vaters, mein Bub wird einmal ein Pfarrer. Aber dieses Vortragende, das hatte er schon, das hat er dann auch später fortgesetzt und die waren dann miteinander auch in Deutschland und Wiesbaden, wo der Vater dann auch, es gibt so ein paar ganz wichtige Punkte, also Linz natürlich, da ist er auf die Welt gekommen, da hat er das Theater kennengelernt, da hat er die Weltbühne betreten, Wiesbaden war wichtig, dort hat er sich blöderweise, dort hat er dann auch das Gymnasium besucht, hat sich blöderweise in eine Tänzerin verliebt, die aber mit einem wichtigen Politiker was hatte. Also musste er aus Wiesbaden weg, kam dann nach Freiburg und hat dort bei einer Familie Sarrazin gewohnt und hat dann von dort aus zuerst Klavier und Dirigat studiert und später kam dann Gesang dazu. Nachdem er gesagt hat, und in Wiesbaden hat er vorher noch einen Wagner-Tenor kennengelernt und den wollte er unbedingt nachfolgen und sein Vater gesagt, bitte, du hast überhaupt keine Stimme, also Wagner geht gar nicht. Und dann war das so ein Hin und Her, was tut man mit dem Bub, lasst man ihn jetzt Gesang studieren oder nicht. Dann wurde er nach Wien geschickt, an die Hofoper. Dort hat dann ein Freund vom Vater gemeint, der Bub hat eine Stimme wie ein Zwirnsfaden, das wird überhaupt nichts. Und dann kam er, also er hatte schon so einige Hürden zu überwinden, obwohl er im Theaterumfeld eigentlich auch gut aufgehoben war. Solider wäre gewesen, wenn halt Kapellmeister geworden wäre, wenn schon nicht Pfarrer. Dann war es aber so, dass er eben da in Freiburg war und dort hat er dann auch den Karl Beines kennengelernt und der Karl Beines hat die Qualität seiner Stimme erkannt und bei dem hat er dann studiert und das war sein großer Förderer. Also der hat aus stimmlich quasi aus Richard Tauber das gemacht, was er dann war. Da war er 18, 19, 20 so. Also 1913 hat er dann debütiert. Das war dann in Chemnitz als Tamino in der Zauberflöte. Da war er dann 22, genau. Und das war dann, da war der Vater dann nicht mehr nur Schauspieler, da war der Vater schon Intendant in Chemnitz. Und da hatte er das Glück, quasi im Theater vom Vater debütieren zu dürfen. War dann schon sehr bald in Dresden an der Semperoper, da war er dann auch Hofopernsänger. In Chemnitz war dann auch klar, er hat immer das Monokel getragen. Und auf diesem er war wirklich nur auf einem Auge fehlsichtig. Ich habe mir einmal erlaubt im Depot, gibt es eine Sonnenbrille und ich dachte, war er wirklich nur auf einem, war das ein Schmäh oder war das wirklich nur das eine Auge? Und das, in der Sonnenbrille ist das eine Glas wirklich klar, also das ist einfach Fensterglas, gefärbtes und das andere ist, also da hat er halt dann wirklich schlecht gesehen. Und da wurde zu ihm auch gesagt, Buchhalter tragen Brillen, Tenöre nicht, du musst deinen Monokel tragen. Also das war von ihm nicht entschieden, sondern das wurde ihm vom Intendanten dort quasi angetragen. Hat aber gut gemacht. Aber wenn man eben Privatfotos von ihm sieht, auch Privatfilme, gibt es immer die Brille. Das hat er nur zur Inszenierung gemacht. Und diese Inszenierung, die ist natürlich auch ein Punkt, die mit diesem Popstar-Sein zusammenhört. Also er hat ja als allererster überhaupt ganz bewusst mit einer öffentlichen Person gespielt. Das hat vor ihm keiner gemacht. Das hat er in den 20er Jahren in Deutschland angefangen, dann eben auch quasi über Nacht der König von Berlin wurde, dass er sich da im Adlon Zimmerfluchten gemietet hatte. In Wien war es das Bristol. Und da hat man offiziell gewohnt, da ist man dann auch im Frack hinaus und immer groß, in großer Robe und immer groß inszeniert. Und wenn er privat sein wollte, dann war er im Grunewald, da hat er seine Villa und da ist er im Overall herumgelaufen und mit der Brille auf und hat ausgeschaut wie ein Hausmeister. Und hat sich dann nicht so um das gekümmert. Aber wenn er diesen Helden, den die Gesellschaft auch wollte, den die Öffentlichkeit wollte, gegeben hat und wenn er den inszeniert hat, dann hat er es richtig gemacht. Er hat auch seine erste Ehe mit einer Hamburger Soubrette, die ihn dann auch noch erpresst hat, hat er auch sehr öffentlich gelebt. Das war wirklich so erstes Tabloid. Also Regenbogenpresse bis zur Scheidung ging das durch alle Zeitungen. Man wusste auch genau, wie viel er ihr zahlt. Und es war wirklich sehr, 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 sehr öffentlich. Es gab Home Stories, wie man das heute nennt, also wo dann zu Hause besucht wird. Das ging dann in England auch weiter. Aber er hat genau kontrolliert, was an Öffentlichkeit rausgeht und was nicht. Also das war ganz, ganz, also wirklich die starke Kontrolle und sich gleichzeitig dann nach außen zu geben. Das hat viele Menschen gestört. Zum einen seriöse Kritiker, wie den Kurt Tucholsky oder auch den Karl Kraus, der hat sich mehrfach ausgekotzt über Tauber in der Fackel. Und Tucholsky hat auch gemeint, geht gar nicht. Also das ist wirklich das Schlimmste, was man uns antun kann, dieser Tauber. Und der Friedrich Holländer, der spätere Schwiegervater von Georg Kreisler, hat in einem Kabarett in Berlin ein Gedicht auf Tauber vorgetragen. Es wurde auch abgedruckt in einer Berliner Zeitung. Und Tauber war ja auch auch der erste richtige Werbestar. Das heißt, er hat nicht nur für Mercedes geworben, was seine Lieblingsautos war, wo auch immer, wenn er in Berlin unterwegs war, die Ampeln von Rot auf Grün geschaltet wurden, wenn man ihn gesehen hat. Also er hat immer durch Freifahrt gehabt. Sondern er hat auch vieles anderes gemacht. Er hat dann später, gab es Tauber-Zigaretten. Da gibt es ganzseitige Werbungen in australischen Zeitungen, wo Tauber für diese guten Zigaretten wirbt. Er hat ja dann leider, was für einen Sänger natürlich, weil seine Stimme ist quasi unbeschadet, geht unbeschadet vom Zigarettenrauchen davon. Und man braucht sich nichts denken, dass er dann später an Lungenkrebs gestorben ist. Ist natürlich wirklich tragisch, eine tragische, also hat sich das Schicksal was Schönes überlegt für ihn. Aber er hat wirklich sehr viel geworben. Und dieses Werben und diese Omnipräsenz von ihm ist eben, wie gesagt, Tucholsky, Kraus, vielen anderen auch, also auch die Elisabeth Bergner, die ja auch ein Star in Berlin war, hat, da gibt es ein Interview mit ihr, wo sie sagt, ja, sie hat ihn zuerst mitgekriegt, wo er diesen Goethe gesungen hat und das konnte sie nicht schlucken. Und dann hat sie ihn im Don Giovanni als Don Ottavio gehört und da war ja klar, was das für ein großartiger Sänger ist. Ich lese Ihnen diese Ballade vom weltfremden Richard kurz vor, wenn ich darf. Wer war schon Goethe? Ein kleiner Poete. Wer hat erweckt ihn? Wer hat entdeckt ihn? Wen hört man aus sämtlichen Lautsprechern schreien? Ei, wer kommt denn da? Ei, wer kann das sein? O Tauber, mein Tauber! Am Ostseestrande, wer liegt im Sande? In Wintersporten mit Handyporten, großer Filmstar damals. Wer jagt dich zur Nacht noch Albtraum? Wer lächelt dich an unterm Weihnachtsbaum? O Tauber, mein Tauber! Wer prangt auf der Zeitung im Titelblatt, weil man ihn eben geschieden hat? Wen hat Emil Ludwig mit heißem Bemühen gesammelt in 1000 Fotografien? Urtauber, Großtauber, Tauber als Kind im dumpfen Buche beisammen sind. Fleck auf der Schleife, nimm Tauberseife. Kleine Erfrischung, trink Taubermischung. Er strahlt wie ein Leuchtturm im Autogewühl, sein Name vom Himmel wie einstmals Persil. O Tauber, mein Tauber! Tauber als Gatten, Tauber auf Platten, Tauber zum Nachtisch, Tauber im Nachtisch. Die Stimme so lind verströmt wie lenzliche Luft. Des Namen verfolgt dich doch bis in die Gruft. O Tauber, mein Tauber. Dem Rundfunkhörer zum halben Preis, vergiftet, vertaubert im Todesschweiß. Entringt sich ein Lallen, er wirft sich herum im Tauberfieber Delirium. O Tauber, mein Tauber, jetzt fasst er mich an. Er, Tauber, hat mir ein Leids getan. O Tauber, mein Tauber, wie liebst du dich? Das konnte natürlich Richard Tauber nicht auf sich sitzen lassen. Und hat dann in der Zeitschrift Tempo folgende Antwort veröffentlicht. Wenn ich wirklich Goethe wäre, würde ich es wagen, ein authentisches Zitat Ihnen anzutragen. Da ich nur der Tauber bin, muss ich somit nichten auf die Antwort, lieber Freund, oh wie schad verzichten. Also noch recht souverän. Ja. Und er hat auch immer gesagt, er weiß, für wen er singt. Und für die Snobs, und da hat er sicher auch den Holländer gemeint und da hat er sicher auch alle anderen, die für die hohe Kultur waren, gemeint, für die singt er nicht. Also die sitzen dann drinnen, aber die interessieren ihn nicht. Das hat er so gesagt, Snobs auf den teuren Plätzen, die kommen, weil es zum guten Ton gehört, die sich zudem noch heuchlerisch empören, weil ich sie nicht exklusiv bediene. Für ihn war die einfachen Leute, also die Leute, die sich mit Mühe und Not quasi das Geld zusammengekratzt haben, um seine Schallplatten zu kaufen und die auf den billigen Rängen ganz oben gesessen sind. Das war sein Publikum. Das waren allerdings dann auch die Leute, die ihn 1933 von der Bühne des Friedrichspalastes heruntergebuht haben. Das war wenige Tage nach dem Reichstagsbrand mit den Worten Juden runter von der Bühne. Das waren die Leute, die Jahre vorher ihm zu Füßen gelegen sind. Also es war dann wirklich schon so die einfachen Leute, die sich gegen ihn gewehrt haben, weil es ihnen dann nicht mehr gepasst hat, weil er nicht mehr hineingepasst hat. Und eben nicht nur die, nicht nur der Kraus und der Tucholsky und der Holländer und viele andere fanden ihn unangenehm, weil er eben auch kein Intellektueller war. Das hat er auch nie versucht zu sein. Er hat ganz klar seine Herkunft des einfachen Theaterkindes, nie hat es eher inszeniert, aber nie verleugnet. Und es waren die, die es ihm übel genommen haben, und es haben ihm auch die Nazis übel genommen, dass er der war, der er war. Also das hat gereicht natürlich nach den Nürnberger Gesetzen, sein Vater Jude war. Es hat gereicht, dass Tauber Männerrollen verkörpert hat, die jetzt nicht dem Ideal der Nazis entsprochen haben, sondern der leidende Mann, der alles aufgibt für die eine Frau, für das Große. Und also das Leiden war bei ihm halt schon auch Programm in seinen Rollen. Und das haben die ihm übel genommen. Und natürlich auch, dass er viel verdient hat. Er hat unglaubliche Summen verdient. Ich kann Ihnen heute keine nennen. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut und habe sie mir nicht aufgeschrieben und auf dem Weg nach Linz wieder vergessen, was die höchste Gage war. Also das muss Ihnen heute schuldig bleiben. Er hat aber auch, und das muss man auch sagen, wie kein anderer gearbeitet. Also bei ihm haben Tage so ausgesehen, dass er am Vormittag einen Film gedreht hat, weil Filmen war sehr wichtig für ihn. Dann hat er Schallplatten aufgenommen, dann hat er ein Konzert gegeben, ein Benefizkonzert gern. Er hat viel für die Gewerkschafter, der Bühnenarbeiter und für andere Benefizkonzerte gemacht. Und dann ist er noch auf der Bühne gestanden. Und wenn Stücke dann für 30 Mal angesetzt worden sind, wie zum Beispiel eben Das Land des Lächelns, hat er es 150 Mal gespielt. Und die Leute kamen auch immer wegen ihm. Er hat es dann noch öfters gespielt, aber so in der ersten, wie es so ursprünglich in Berlin angesetzt worden ist. Das heißt, er hat wahnsinnig viel getan, hat wahnsinnig viel verdient, hat das Geld mit beiden Händen ausgegeben, hat viele Menschen unterstützt. Und dieses viele Verdienen, das Jüdischsein und dann noch dieses falsche, in den Augen der Nazis, falsche Männerbild, war einfach zu viel. Das heißt, sie hatten ihn Ende der 20er Jahre schon aufgeschrieben, wirklich auf einer Liste stehen, dass, wenn sie an die Macht kommen, Tauber muss weg. Und das, er war einer der Ersten, der wirklich auch blutig geschlagen wurde nach der Macht. Ergreifung und dann Deutschland verlassen hat. Er hat sich dann angedient, aber da können wir vielleicht noch später drüber reden, kam dann nach Österreich zurück und landete dann in England. Und England war das Beste, das ihm passieren hat können, eigentlich in dieser schrecklichen Zeit. Er hatte Gelegenheit, er war vielen anderen Emigranten vorgezogen, weil er halt auch ein Weltstar war. Und in England hatte man auch sozusagen ein bisschen einen Notstand, weil viele englische Weltstars sind nach Amerika gegangen. Also brauchte man jemanden von internationalem Rang. Es kam dann Marlene Dietrich, die dann natürlich schon in den USA war, kam in Besuchen, Douglas Fairbanks Jr., andere kamen in Besuchen auf den, dann waren halt auch die englischen Klatschzeitungen voll. Und als er sich dann mit einer jungen, hübschen Engländerin verheiratet hat, hat es so, hat es die englische Presse auch sehr erfreut. Und da gibt es viele Interviews mit ihm, wo es dann auch immer hieß, wenn er wieder in Österreich war, so bis 38, er kommt zurück nach England. Also man hat ihn da schon so als einen von ihnen angesehen. Und er hatte dann auch in der ehrwürdigen BBC eine Sendung. Und das war nicht im German Service, den man hier mit Da-da-da-dam mit Feindsender hören konnte, sondern das war im Home Service, also das war sozusagen das Ö1 von England. Und das war immer Sonntag am Abend, Tauber Hour hieß das. Und da hat er jede Woche eine ganze Stunde gehabt. Und dort war auch klar, dass er eben nicht nur dort, aber dort wurde auch klar gezeigt, welche Bandbreite Tauber hatte, weil er eben nur der Schmalztenor, wie ihn die Nazis verunglimpft haben und was ja auch leider hängen geblieben ist. Also die haben da schon ganze Arbeit geleistet beim Tauber. Sondern dass er nur der Schmalztenor war, wenn er sein wollte. Also er hat sich das ausgesucht, er hat das gespielt. Er hat damit gespielt, er war ein großer Spieler mit sehr vielem und hat es ganz bewusst eingesetzt. Und da hätte ich ein Stück, das wir uns jetzt noch anhören, das man von Tauber vielleicht nicht so kennt. Also ist jetzt wirklich nicht so, also nicht wie Dann ist mein ganzes Herz. Und das ist eben eine Aufnahme aus dem englischen Radio.
To close this program, we return to the music of Handel. From his opera Xerxes, Richard Tauber sings the famous aria Ombra Mai Fu, which is sung by Xerxes as he awakes from sleep in the shade of a tree. It is, of course, even better known under the title of Handel's Largo.
From the tenere, e belle, de mio platano amato, per voi risplende il fato. Toni, lampi e procelle, non voltraggino mai la cara pace, né giunga profanarvi austro rapace.
Once again, our program ends with our theme setting the signature to our music. This has been the Richard Tauber program, in which you heard Richard Tauber himself appearing by arrangement with Bernard Delfont and the George Malacrino Orchestra leader Alec Furman. Listen again at the same time next week to another Richard Tauber program.
Soweit von mir mal. Fürs Erste.
Vielen Dank, Evelyn. Das ist ja auch irgendwie schräg, sozusagen der englisch-österreichische Weltstar Tauber singt Musik des deutsch-englischen Weltstars Händel. Ne? Händel wurde ja auch adoptiert von den Engländern und ist ja der große, einer der großen Nationalkomponisten.
Ja, ganz genau,
deutscher Herkunft.
Habe ich auch ganz, ganz passend gefunden. Ja. Also wie sie das. Wie sie sich da beide eingewählt haben.
Vielleicht darf ich da gleich eine Frage sozusagen anschließen zu seinem Repertoire. Hat er sein Repertoire gepflegt von Barock bis herauf?
Hat er. Aber er hat schon, also es war schon klar von der Stimme her, dass er hauptsächlich, also er ist ein Bekanto, war wirklich sein Schwerpunkt. Und halt eben, er war wirklich der große Mozart-Interpret, ja, jetzt abgesehen vom großen Leha-Interpreten. Und Leha ist ja, also das ist wieder eine andere, komplett andere Geschichte, weil da hat er ja mitkomponiert auch und hat gemeint, das passt nicht so, wie du das jetzt gemacht hast, die braucht das anders, die braucht das rondo dur, die braucht das so. Aber er war, also schwerpunktmäßig ist Belcanto und auf alle Fälle ganz groß natürlich der Mozart.
Und das ist ja interessant, wie du schon gesagt hast, Rezeption angesprochen hast, was da passiert ist und bis heute hängen geblieben ist durch das Nazi-Regime. Ja, auch in der, ich habe mich auch Mendelssohn-Rezeption ist ja bis heute gestört. Ein Komponist, der viel früher gestorben ist, weil er jüdischer Herkunft ist und weil er einfach im Dritten Reich nicht gespielt wurde. Der fängt sich als ein Gigant wie Mendelssohn. Eine persönliche Frage, wie hast du eigentlich den Richard Tauber in dein Herz geschlossen, um sozusagen beim Herz zu bleiben?
Ich habe vor circa 12-13 Jahren angefangen, für die Wiener Zeitung immer wieder Porträts von emigrierten, vertriebenen bzw. ermordeten Künstlern zu schreiben. Und bin dann dadurch, weil ich damals auch eben mehrfach journalistisch gearbeitet, also stärker journalistisch gearbeitet habe als schon heute, ich habe auch eine Zeit lang in England gelebt, also habe auch immer starke Bindung zur BBC. Ja, also durch familiäre Geschichten und dann war ich eben dort, BBC, sehr wichtig, also auch die ganze Zeit während dem Krieg. Und habe einen Reiseführer geschrieben über das jüdische London. Und mir war bis dahin, weil er wurde von meiner Großmutter, also Josef Schmidt und Tauber waren von meiner Großmutter musikalisch die Helden. Und mir war nicht klar, dass er verfolgt war. Und wie ich diesen Reiseführer geschrieben habe über das jüdische London für einen Mandelbaum Verlag in Wien, ist mir klar geworden, der war verfolgt. Der musste in die Emigration. Und wollte dann zuerst ihm ein Porträt schreiben für die Wiener Zeitung, habe dann angefangen, die Bücher über ihn zu lesen. Denke mir, das gibt's ja alles überhaupt nicht. Weil entweder ist es nur die Musik oder es geht nur ums Dreckwäschewaschen seines Privatlebens. Ja, also da gibt's von einem Sternjournalisten ein Buch, das man wirklich ignorieren kann. Also außer man steht auf kompletten Gossip, der nicht stimmt, also mit irgendwelchen Vermutungen auch. Der war sicher nie im Nachlass, der hat sich da sicher nie was angeschaut. Und aber das kann nicht sein, weil gerade auch dieses politisch Werden von ihm so interessant ist, beziehungsweise eben, wie tut jemand, der so ein Star war, mit dem, dass ihm plötzlich der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, weil das wurde ja, ist ja passiert. Und dann habe ich beschlossen, okay, schauen wir das einmal an, was ich in Linz finde. Habe dann mit ein paar Verlagen gesprochen und dann ist das Buch draus geworden.
Dann nicht zu vergessen, dass das Buch Alex ist da, den Büchertisch erwerben Sie, es ist ganz, ganz spannend. Es gibt ja mehrere Tauber-Biografien. Also,
genau.
Wie viel gibt es da?
Fünf fünf, also ohne meines sind es fünf. Ja. Das hat auch seine Witwe gleich, nachdem er gestorben ist, also Ende der 40er Jahre kam schon, also 48 ist er gestorben und es war sozusagen 49 war das Buch schon da, ja. Ihr Leben mit Richard. Und das hat sich dann, es war dann sehr musikalisch eigentlich auch, also sehr über seine Arbeit als Musiker, weil er war ja nicht nur Sänger, er war ja begnadeter Dirigent und Komponist. Zuerst einmal so festgelegt, bis dann eben diese eine Schreckliche gekommen ist mit den Vermutungen. Also da gibt's in den 60er Jahren waren dann einige. Und was ich eben interessant auch gefunden habe, war das, dass es im deutschen Sprachraum eben nur diese eine, die anderen sind alle, es gibt eine, die ist eben nur musikalisch aus den 60er Jahren und dann die andere, die da eben den 90er Jahren rausgekommen ist. Und da geht es nur ums Private und da wird sozusagen auch diese, das Ignorieren von Tauber, weil er wurde ja, also wie er gestorben ist 1948, war die ganze Presse, die ganze Welt, überall wurde darüber geschrieben, in Japan, in Australien, in Südamerika, in den USA, in England, rauf, runter, alle Zeitungen voll mit Headlines, Richard Tauber ist tot, war ja auch nur 56, also ist ja auch wirklich nicht alt geworden. Im deutschen Sprachraum war das eher so, naja, Mini-Notizen, und also eher in der Schweiz noch. Und es hat 20 Jahre gedauert, bis man sozusagen ein Gedenken auch hatte, ein mediales an ihn. Also der ist so ausradiert worden und auch so verfälscht worden mit ganz, auf ganz vielen Ebenen, schon sehr, sehr früh, hat es auch angefangen, was ich auch wirklich verstörend gefunden habe. Also was da in die, was die Medien da aufgeführt haben, auch mit ihm. Und das war ja auch, sei es jetzt das Schwarze Chor oder sei es der Stürmer, als in allen von diesen Nazi-Blättern herangezogen worden. Und wenn es um Tennisspielen gegangen ist, ja, irgendwie haben die immer die Kurven gekriegt, um Tauber anzupatzen. Mhm. Also in dieser ganzen Nazi-Propaganda kam er interessanterweise auch sehr oft in Kombination mit der Lili Palmer, was ich auch interessant gefunden habe, dass die da sehr oft gemeint, dass Lili Palmer die am häufigsten Mitgenannte war, wenn sie ihn angepatzt haben. Dann, also anpatzen ist komplett untertrieben natürlich, also wirklich durch den Dreck gezogen haben. Es war wurscht, wie Hauptsache hat ein Tauber medial misshandeln können.
Aber nicht nur medial, du hast tatsächlich schon also einer, der sozusagen auch handgreiflich...
Genau. Also er wurde niedergeschlagen. Aha. Ja. Es war der 9. März 33. Da war eben die Frühlingsstürme hieß das. Es war das letzte, die letzte Operette, in der er aufgetreten ist. Und da wurde er eben von der Bühne gebuht. Da waren auch noch andere jüdische Künstler. Das war auch das letzte Mal, dass überhaupt jüdische Künstler in Berlin auf der Bühne zu sehen waren. Runtergebuht, das Stück wurde abgebrochen. Er ging mit seinen Stiefbrüdern und mit einem Minister, der auch dort war. Er wollte ja immer alle glücklich machen. Er hat sich ja, das ist ja ein Grundprinzip. Also er hat ja auch sich mit quasi mit Menschen, die ihn nicht mochten, da wollte er immer, das sind alle lieb haben, immer was tun, damit alle müssen ihn lieb haben. Das war wirklich ein Grundproblem, das er gehabt hat. Weil es halt wirklich auch, weil er sich selber da so verausgabt hat, das war einfach zu viel, was er da immer wieder gemacht hat. Also war man essen am Kurfürstendamm und man ging raus, draußen hat sein Chauffeur gewartet und plötzlich stehen da drei SA-Männer, die ihn niederschlagen mit den Worten Judenlümmel raus aus Deutschland. Das kam dann zu einem Handgemenge mit den Brüdern und den SA-Männern und auch der Emil Bischof, sein Chauffeur hat sich eingemischt und dieser Politiker war weg. Der ist irgendwie am Weg hinaus verloren gegangen. Er ist in derselben Nacht, hat er Deutschland noch verlassen, hat dann aber von Den Haag, wo er zuerst war, versucht sich anzudienen. Also da gibt's auch im Nachlass, das ist ganz großartig, ein Schreiben von ihm, wo er ihm sagt, er steht hinter der deutschen Sache und er quasi versteht, was da jetzt gerade notwendig ist und er bietet sich an. Es haben auch Furtwängler und andere für ihn sozusagen an höchster Stelle ein gutes Wort eingelegt, aber das hat alles nicht genützt, weil man hatte ihn einfach schon aufgeschrieben. Mhm. Ja.
Das heißt, er ist nach Den Haag, ist er nach Österreich in der Zeit auch zurück noch?
Ja, natürlich. Ja. Er war zuerst in Den Haag, dann ist er in die Schweiz, dorthin ist sein Vater ins Exil. Und dann war er in Österreich, dann ist er nach Wien. Und hat dann aber schon in London eine Verpflichtung gehabt für einen Film. Das war dann, wo er den Lilac Times hieß der. Und da spielte er den Schubert. Und das hat der Paul Steiner, österreichischer Regisseur, hat den gemacht. Also es waren ja sehr viele Deutsche und Österreicher sind ja in den 30er Jahren, haben sozusagen das englische Kino eigentlich gerettet, nachdem ja Leute wieder Hitchcock in 0, nix nach Amerika gegangen sind und andere eben auch gesagt haben, okay, was machen wir denn in England, wir gehen nach Hollywood. Also waren die sehr, sehr wichtig. Auch der Robert Neumann, der hat viele Drehbücher geschrieben, also viele österreichische Immigranten schon früh in London da engagiert, und eben der Stein war eben auch schon dort, der zuerst auch in Berlin gearbeitet hat. Und der hat diesen Film gedreht. Und die haben in England gedreht, aber auch in Wien. Und wie die nach Wien gefahren sind, fliegen ging nicht, sind die nicht Juden waren, über Deutschland gefahren, und die Juden sind außenrum. Dann hat man sich in Wien getroffen für die Außenaufnahmen. Also das war unmöglich für die, so herzukommen. Und er hat in Wien hat den Wiener Villa gehabt, in Hitzing. Und es ist ihm natürlich bei der Vertreibung aus Deutschland, hat er sehr viel Geld verloren. Es wurde natürlich alles beanschlagt, ist nie restituiert worden an die Witwe. Das war über 1 Million Reichsmark, die er da verloren hat. Gut, er war dann jetzt noch immer nicht arm, aber es war halt wirklich, der Großteil von seinem Vermögen war weg. Und er hat dann das so gemacht, dass er ein Konto, also nicht alles in Österreich gehabt hat, sondern ein Konto in der Schweiz und ein Konto in England, damit er sozusagen weiter tun kann. Und er war ja eben, er hat sich nicht nur sich und seine Frau oder quasi die aktuelle Ex-Frau versorgt, sondern hatte ja sogar seine ganze Entourage, die gepflegt werden musste und die ja Geld braucht haben.
Haben Sie Fragen, Beiträge? Moment, das Mikrofon, weil wir nehmen ja alle unsere Veranstaltungen auf, sonst hat eine Frage nicht drauf.
Hat er eigentlich auch Verdi gesungen?
Verdi? Ja. Hat er, ja. Hat er, hat sogar, ich glaube, Turandot die erste deutsche, das ist ja Puccini, Entschuldigung. Ich hätte den Wein jetzt gerade nicht trinken dürfen. Er hat Verdi gesungen, er hat viele Italiener gesungen, ja. Und er hat Aida, glaube ich, gesungen. Troubadour, ja, hat er gesungen. Ganz genau, ja. Ja. Danke.
Es ist nicht wirklich eine Frage, die kommt dann vielleicht später. Aber ich bin von Richard Tauber von zu Hause aus sehr geprägt worden. Ich war damals so zwischen 10 und 15 Jahren. Da hat meine Mutter immer am Samstag und Sonntagnachmittag im Vorarlberger Rundfunk das Wunschkonzert gehört. Und da hat auch viel Richard Tauber gesungen. Und ich kann mich so gut erinnern, wenn wir zu Hause waren, wir Kinder oder mein Vater war zu Hause, wenn Richard Tauber gesungen hat, da musste es mucksmäuschenstill sein. Die Mama wollte vom ersten Ton bis zum letzten alles hören von ihm. Und als Kind, ja, was hat man für Opern übrig? Da waren die Beatles interessant und andere Sachen. Aber mit der Zeit, ich war dann halt immer zu Hause, habe ich mich an diese Stimme gewöhnt. Und der Richard Tauber war für mich der Sänger, der mich eigentlich zur Oper gebracht hat. Weil man hat damals sehr viel Operettenlieder von ihm gehört, aber auch Opern. Und dann habe ich mich, wo ich dann schon ein bisschen älter war, interessiert, wer ist Richard Tauber, woher kommt er? Und ich war ganz erstaunt, dass das ein Österreicher war. Und ich habe dann einmal gelesen, dass Richard Tauber von Anfang an eigentlich berühmt wurde durch Opern. Und dass er dann eher zur Operette gewechselt ist, wo er dann, glaube ich, Leha kennengelernt hat, des Geldes wegen, weil er da mehr verdient hat. Stimmt das? Das
stimmt, ja.
Ich war immer ganz geschockt.
Nein, das stimmt schon. Nein, er hat ja gern, er hat gern gut gelebt, und das war ihm eigentlich relativ bald klar. In der Operette ist das Geld daheim, ja. Also als Opernsänger quasi ist man eher zum Darben verpflichtet für die hohe Kunst, und in der Operette geht was weiter. Es wurde ihm auch nachgetragen. Also man hatte auch gesagt, ja, er würde seine Stimme ruinieren, weil er das macht. Das ist ja ganz, also total unter jeglicher Würde eines Opernsängers, was natürlich nur im deutschsprachigen Raum so ist. Ja. In England hat man da überhaupt kein Problem damit gehabt, dass er in Covent Garden singt und dann halt irgendwie Old Chelsea, diese Operette, die er dann auch geschrieben hat, dass er das beides gemacht hat, ja, und dass er mit Old Chelsea durch ganz England getourt ist und dann halt in London wieder in Covent Garden gesungen hat. Also das war dort, also auch während dem Krieg, überhaupt kein Problem, auch nicht in den USA oder sonst wo. Ja, wo er, also war wirklich dieses Hierarchische, ist sowas Typisches für den deutschen Sprachraum. Und hat er gemacht, ja. Aber er hat es auch geliebt, muss man auch sagen. Ja, also er hat es schon sehr, sehr mögen. Er hat auch gesagt, der ernste Tauber singt die großen Meister und der lustige Tauber singt den Lehrer. Obwohl die natürlich nie lustig waren, die Operetten, muss man auch sagen. Sehr, sehr tragisch.
Wie haben sich die kennengelernt?
Der Tauber ist zu ihm geschickt worden. Man hat, er war in Salzburg bei dem Gastspiel und man wollte ihn dazu bringen, dass er eine Operette dirigiert, der Lehrer. Und dann hat man gesagt, okay, wen schickt man hin nach Ischl? Wer geht und redet mit ihm? Und sagt, Tauber, der macht es. Also hat man den jungen Tauber hingeschickt. Und der junge Tauber hatte keinen Erfolg. Also der Lehrer hat gesagt, mache ich nicht. Aber ich komme einmal und höre mir dich singen an. Und so haben die zwei sich kennengelernt. Das war 1921. Und der Lehrer war zu dem Zeitpunkt halt eher am Abstellgleis. Also er hat ja versucht, mit dem ganzen, mit dieser ganzen Art von nicht Varieté, sondern halt dieses diese Revue-Geschichten, die es in den 20er Jahren so gab, dass das funktioniert, das hat bei ihm überhaupt nicht geklappt. Da hat er auch mit der Fritzi Massere, die ja wirklich die Königin von Berlin auch genannt wurde, gearbeitet, das ist alles eher in die Hosen gegangen. Und er war so durstig nach einem Comeback. Und das von den beiden, die waren ja so total unterschiedlich. Also der Tauber, wie gesagt, mehr so die Abteilung Leben packen und alle sollen was davon haben. Und der Leha war ja mehr der karge Buchhaltertyp. Und dann war eben klar, man probiert es miteinander. Und das erste war dann Friederike, wo er eben den Goethe gesungen hat. Mhm. Wo eben Krauser gemeint hat, man wird Goethe einmal nur kennen, weil der Tauber ihn gesungen hat, nicht weil Goethe Goethe war. Also so hat es angefangen und das hat einfach sofort komplett eingeschlagen. Es war wie ein Erdbeben mit den beiden.
Oh, das heißt, du hast das ja schon erwähnt, wirklich eine Arbeitsgemeinschaft, die haben, er hat sozusagen mitkomponiert und gewünscht. Und
genau, also er hat genau, da gibt es auch, Blätter, Notenblätter vom Leha, wo dann draufsteht, genehmigt Richard. Also, weil er eben gesagt hat, ich weiß, was für meine Stimme gut ist, was ich brauche. Du hast das jetzt nicht ganz so. Und ich meine, der Tauber war natürlich um Ecken jünger. Ja. Also der war natürlich mehr am Puls der Zeit, hat eben auch Komposition studiert. Und da war der Leha halt einfach schon auch, ich meine, er hatte seine Hochzeit, hatte einfach, also einfach schon hinter sich. Mhm. Ja. Und die haben sich dann schon auch gut verstanden. Also da gibt es auch ganz wunderbare Filmchen, wo man sieht, wie Leha wo dirigiert und Tauber geht hin und schmust ihn ab. Ja. Und also und macht das so. Du lieber kleiner Freund, der also hat sowas, Zwickerbussi ist da gang und gäbe gewesen. Und also es gab schon eine gewisse Nähe, aber das war dann auch klar, wie Tauber in die Emigration musste. Also spätestens 38 war da zusammengerammt mit der Freundschaft. Mhm. Ja.
Der Lieblingskomponist des Führers.
Ganz genau, ja. Mhm. Ganz genau. Und ich meine, der Leha hat sich ja einiges erlaubt. Ja.
Mhm. Also der hat gar keine Bemühungen, also
na, nix.
Sich nein, einzusetzen.
Nein. Also es gibt, also es war eh schon vorher Furtwängler, ja, und der Leha hat mehr darauf geschaut, dass seine Frau halt nicht interniert wird, ja, und die war dann ja eher eine Arierin. Mhm. Und der hat ja dann gesagt, er macht nichts mehr, wenn seiner Frau was passiert. Also da ist er quasi mit Mühe und Not, da war die Gestapo bei ihnen in der Wohnung in Wien und sie war dabei, quasi schon aus dem Fenster zu hupfen. Und da hat er sich sozusagen gerettet. Ich meine, die Geschichte ist natürlich, dass er mit sehr vielen Juden gearbeitet hat und sich um die auch null gekümmert hat. Also auch den Löhner Beder, der ja elendiglich zugrunde gegangen ist, ist nicht unbedingt etwas, womit sich der Leha was für sein Karma verdient hat, sagen wir mal so. Und dass dann nach dem Krieg Angehörige von ermordeten Kollegen von ihm, von Librettisten von ihm geschrieben haben, da hat er dann in der Schweiz gelebt und ihn um finanzielle Unterstützung gebeten und er hätte sich's wirklich leisten können. Und der Leha hat dann Autogrammkarten geschickt und sagt, die können es verkaufen. Also das war quasi sein Umgang mit dem. Und ich meine, ohne die Texte vom Löhner Beder und vom Herzer zum Beispiel hätte es nie die Dein ist mein ganzes Herz gegeben. Ja. Und da war der Leha, sagen wir mal so, sehr auf sich bezogen. Mhm. Das. Er hat dem Tauber auch vorgeworfen, wie er Old Chelsea gespielt hat. Da gibt es eben Briefe, wo er sagt hat, was ist, du singst jetzt gar nicht meine Song. Du bist jetzt in England, kannst eigentlich nicht mehr zurück und eigene Komposition, das finde ich jetzt nicht so fein. Ne? Mhm. Also da gibt es Briefe, wo er ihm das vorgeworfen hat. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Stolz ist ja der Komponist von seinem absoluten Lieblingslied gewesen. Also da war es ja frag nicht, warum ich gehe, ist sozusagen das Lieblingslied von Tauber gewesen. Es hat auch die Dietrich, solange sie aufgetreten ist, immer mit dem Intro, das ist das Lieblingslied meines guten Freundes Richard Tauber, gesungen. Und die haben jetzt nicht dauernd miteinander zu tun gehabt, weil er war wirklich sowas wie abonniert auf den Leha. Aber die hatten schon, also Engeres gab es nicht, er hat ihn gesungen. Er hat immer sicher nicht reingeredet, das hat er nur beim Leha gemacht.
Hat er sich selber als Linzer gesehen?
Zu der als später, Linzer? Ja. Gibt's nichts dazu. Nein, also es ist ja so, er ist mit 12, also er war mit 12 ist er nach Deutschland gekommen und mit 7 ist er aus Linz weg. Und da war er in Salzburg in einem schrecklichen Internat und er ist dann auch nie mehr zurück. Also die Mutter hat dann, also wenn er nach Österreich, wie er in Österreich war, es gibt keine Belege dafür, dass er in Linz wieder gewesen wäre. Also er war dann in Salzburg bei der Mutter und in Wien, er hat in Wien dann ja auch, ich meine, also von wegen Leha und er hat ja in Wien dann die Diana, seine zweite Frau, auch geheiratet, also in dem London geheiratet und in Wien. Und in Wien war es dann quasi auch im Schlössl vom Leha. Also das war schon so, es war jetzt nicht so nur eine Arbeitsgeschichte. Ja. Das war jetzt, aber mit Linz, gibt es da belegt? Wann denn? 1906, ja, aber nach dem Krieg, oder also nach dem Krieg nicht mehr, aber wo, wann? 36, ja. Aber er hat sich nie als Linzer, ich habe nie was gefunden, dass er gesagt hat, ich bin ein Linzer und jetzt bin ich daheim. Ja,
den Film. Ich meine, mit Mikro, weil wir das auf der Aufnahme haben. Ja, danke.
Den Film, ja, das lockende Ziel, das sieht man ihn in Heiligenblut. Das wird zwar als bayerisch bezeichnet, ist aber Heiligenblut. Und da spielt auch der Paul Hörbiger mit.
Genau.
Und da ist eine Wirtshausszene und da redet er in einem oberösterreichischen Dialekt. Also das ist ganz merkwürdig. War für mich ganz verblüffend, also das hat er nicht abgelehnt. Ja. Das hat er natürlich als Kind, wenn er jahrelang doch hier aufgewachsen ist und zur Schule gegangen ist, hat er das nicht vergessen gehabt.
Ja. Er hat nichts Wienerisches an sich gehabt. Ja. Nein. Also das war, aber er hat nie gesagt, ich bin ein Linzer Bub oder so.
Nein, aber er hat in Linz gesungen, natürlich. Ja. Gibt es ja auch Rezensionen, ich habe sie zu Hause ausgedruckt in Zeitungen. Also es muss endlose Ovationen gegeben haben. Ja.
Ja. Er hat ja auch, und das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, das Tauberlied. Er hat das ja eben nicht nur einmal gesungen, sondern er ist ja dann so, bis es nicht mehr ging, hat er dann ja quasi ein Lied, also auch in den Operetten, ja, immer wieder und immer und immer wieder, also in, quasi wo dann auch, was ich ja interessant finde, in den Operetten, wo dann alle anderen abgegangen sind, er alleine stand, also wieder beim Girardi war das auch so, er alleine stand dann dort, hat dann quasi 5-mal das eine Lied gesungen, bis quasi das ganze Theater gekocht hat und dann ging es erst wieder weiter. Also wenn es dann einmal gereicht hat, wenn sie nicht mehr konnten und alle in Ekstase waren, wie es ja auch der Bravi einmal gesagt hat, nicht alle waren außer Rand und Band und sind in Ohnmacht gefallen. Und da war es egal, ob es junge Frauen oder alte Männer waren, alle waren verrückt, weil niemand hat so eine sexy Stimme gehabt. Also so sagt der Bravi, niemand hat so eine erotische Stimme gehabt wie der Tauber. Und das war quasi die Vorstufe zu den Beatles mit dem. Also vielleicht haben die Leute nicht so geschrien, aber sie sind in Ohnmacht gefallen wegen dem Tauber.
Wer hat denn die Tafel in der Herrenstraße angebracht eigentlich, diese Gedenktafel?
Fragst du mich?
Ja.
Nein, leider nicht. Ja. Ich kann es da nicht sagen.
Auch was dazu erzählen, es war ja zunächst einmal 1892 dort gestanden. Wenn man die Tafel genau anschaut, sieht man, dass da draußen ein Einser gemacht worden ist.
Mhm. Genau,
das weil man hat ihn ja älter gemacht. Also das heißt, man hat ihn jünger gemacht, damit er überhaupt adoptiert werden konnte.
Genau.
Er hätte, er ist ja erst adoptiert worden, da war er schon im Erwachsenenalter.
1913 erst, ja.
Ja, und das wäre nicht mehr gegangen, wenn er nicht um ein Jahr jünger gewesen wäre. Also deswegen.
Aber das ist dann auf der Tafel auch so war.
Diese Tafel stand zunächst einmal 92 und das hat man dann, ist man irgendwann einmal draufgekommen und hat es ausgebessert.
Ich finde es ja so interessant, dass es so lange gedauert hat mit der Adoption, weil die haben ja miteinander gewohnt, Vater und Sohn. Und dass es wirklich bis 13 gedauert hat, ist auch leider nicht für mich erklärlich gewesen. Also warum das genau so lange gedauert hat, war in keinem Brief und in keinem Schreiben irgendwie, das ich im Nachlass gefunden habe, nachvollziehbar. Hat es nicht nachvollziehbar gemacht. Aber es war eben erst 1913. Ne?
Aber der Nachlass ist eben in Linz.
Der ist in Linz und der ist großartig. Ja, ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich, was es da gibt. Ja. Ja. Also speziell auch die Privatbriefe natürlich zwischen dem Vater, also in der Emigration, wo der Vater ihn auch immer wieder schreibt, machst das gut und also ihn sehr aus der Ferne unterstützt, wo er dann eben nach 38 auch nicht mehr auf den Kontinent gekommen ist, also auch nicht in die Schweiz. Und eben auch die Privatkorrespondenz mit anderen Menschen, also auch die netten kurzen Kärtchen von der Marlene zum Beispiel, die gibt es ja auch, so Fotos mit ihren Widmungen für den guten Freund, ja.
Aber er hat sehr jung verstanden, sozusagen diese Selbstinszenierung, wo er dann so eine Art Role Model für
Popstars. Absolut, ja, ja, absolut.
Das hat er sehr bald begriffen,
selbst. Ja, ja, sozusagen, ja, also diesen, ja. Er war auch sehr interessiert an dem, wie Medien funktionieren, ja, und auch an dem, wie, was man mit Medien alles machen kann. Also da gab es dann auch in der Wochenschau in Deutschland, gab es dann Tauber beim Schallplatten einsingen, wo man dann auch gesehen, also wo gezeigt wurde, wie die Schallplatten gepresst werden. Das hat sonst keiner gemacht, das hat nur er gemacht. Ja. Und er hat eben auch viele Filme gedreht. Ja. Da gibt es, also Privatfilme, war das sehr interessiert. Da gibt es auch vom Pathé, von dieser englischen, von dieser Kinogeschichte, gibt es Filme über ihn beim Fotografieren und Filmen. Also da haben sie ihn gefilmt beim Fotografieren. Und also er war an allem, was neue Medien damals oder an Medien überhaupt betroffen hat, war er wahnsinnig interessiert und hat die genutzt nach Möglichkeit. Und hat eben auch, da war er auch der Erste, die Bühne verlassen. Also der hat ist nicht nur auf der Bühne gestanden, so heiß er sie geliebt hat, sondern der hat im Tiergarten gesungen, zum Beispiel in Berlin. Da gibt es auch wunderbare Filme, wo dann auch in das Publikum geschwenkt wurde und dann sieht man wirklich Frauen allen Alters, Männer sieht man doch keine in dem Film, aber alle sind wirklich sind alle vertaubert quasi. Mhm. Und dann hat er eben auch er war der Erste, das hat vorher niemand gemacht. Er hat eben auch zum Beispiel beim Sechstage-Rennen in Berlin gesungen. Also das war sowas, es war im Sportpalast und das 6 Tage lang Radeln und da mussten sozusagen die Stars damals hinkommen. Das war aber meistens so ein Hallo, da war dann eben auch die Dietrich oder dann auch der Hans Albers oder der Emil Jannings. Und der Tauber ist nicht nur einfach hin und hat gesagt Hallo, sondern der Tauber hat sich hingestellt und hat gesungen. Und der hat dann auch alles angehalten und das war halt auch in den Berliner Zeitungen ganz groß. Unser Richard kommt und singt für uns und eben auf das hat er viel mehr Wert gelegt. Und ich meine, er hat quasi das vorweggenommen mit dieser Sportpalastgeschichte, was dann die 3 Tenöre in den 90er Jahren gemacht haben. Also ohne, hätte vielleicht noch jemand anderer vorher gemacht, aber er war der allererste, der das getan hat. Und er hat auch eben in Südamerika wenn er dort aufgetreten ist, nicht automatisch nur in Theatern gesungen, sondern eben auch in Parks und in großen öffentlichen Räumen. Die hat er angenommen, die hat er genutzt.
Also sehr, sehr bald sozusagen sich für Marketing interessiert.
Absolut, diese, ja.
Man halt
ja,
sagen, ne?
Absolut,
wie
ja.
Wie kann ich mich platzieren, wie funktioniert das?
Ganz genau, ja. Also das wirklich perfektioniert, für die damalige Zeit eigentlich perfektioniert. Natürlich eben nicht zu aller Freude, aber hat es gemacht. Er ist auch dran geblieben, er hat sich ja nicht irritieren lassen. Ne?
Die Film- und Fotobegeisterung werden wir, kann ich jetzt gleich für den zweiten Teil deines Link zu auftreten, so am 30. Juni, der Abend heute ist, also sagen, da bin ich ja Andrea Binner, der Direktorin des Stadtmuseums Nordico, zu Dank verpflichtet, weil mich die auf den 16. Mai aufmerksam gemacht hat, der wäre mir auch entgangen. Und wir machen einen zweiten Teil im Nordico am 30. Juni um 19 Uhr, wo man dann auch die Ausstellung, die aktuelle Klick sehen kann und wo sozusagen die Film- und Fotobegeisterung Taubers dann noch einmal fokussieren wollen.
Na, das war wirklich ganz außergewöhnlich, also eben mit welcher Akribie er das auch betrieben hat und das Tolle ist eben, dass der Nachlass einfach irrsinnig viel von dem hat. Also ich habe das große Glück gehabt, das wäre sehr schön, wenn es das gäbe, aber das ist halt immer eine Frage, ob man das machen kann. Die ganzen Filme, wo er dann eben zum Beispiel am 1. September 1939 gerade in Südamerika, in Südafrika auf Tournee ist und da sitzt er mit seiner Frau am Tafelberg mit Babylöwen und spielen mit dem und filmen sich quasi gegenseitig dabei. Und man weiß, 1. September 39, denkt man, ja, es hat schon auch was mit dem, mit dieser, also so präsent er in diesen Medien war, so hatte er schon auch was von dieser Weltfremdheit, ja, also die ihm der Holländer auch vorgeworfen hat, die sich dann aber geändert hat natürlich mit der Emigration. Also wo er dann auch klar in französischen Medien, da hat er dann Ritterorden bekommen in Frankreich, wo er dann aber gesagt hat, ja, das mit den Nazis, das geht nicht. Ja. Also wo er dann auch politisch geworden ist. Ja. Und auch in England, während dem Krieg, wo er dann eben nur mal dort aufgetreten ist, hat er dann, gab es Bombenalarm. Und da soll er gesagt haben, sie haben mich in Deutschland davon vom Singen abgebracht, sie haben mich in Österreich vom Singen abgebracht. Ein drittes Mal schaffen sie es nicht und dort weiter gesungen. Die Leute sind auch geblieben, sind ja die Engländer, die sich da nicht irritieren lassen. Einfach sagen, no, bleiben wir da, draußen gehen die Bomben runter, wir hören uns jetzt den Tauber fertig an. Ja.
Und du hast gesagt, dass er politisch geworden ist, hat er auch Stellung bezogen?
Ja, ja, klar, hat er, ja, ja.
Deutlich,
hat er
auch in seinen deutlich. Sendungen? Oder?
In den Sendungen, na, der ist nur gesungen worden, aber in Interviews immer. Ja. Aber das war erst mit 38, wie er nicht mehr nach Österreich zurückkommte. Ja. Da war er in Italien auf Tournee als Schubert und hat Halsprobleme gehabt und wollte nach Wien zu seinem Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und seine Frau war mit dem Sohn von Winston Churchill befreundet. Und der hat sich gerade bei denen gemeldet in Italien und gesagt, geht's euch eh gut, eh, als erzählt nicht in Österreich, weil es ist quasi, kann jede Stunde zu weit sein. Und er wollte mit dem Nachtzug nach Wien fahren und die Diana hat gesagt, das machst du jetzt sicher nicht, du bleibst jetzt da. Na gut, das war im März 38 und nächsten Tag waren sie da. Und hat der Blumenfeldzug angefangen und Tauber hat sich dann ein paar Tage in seinem Zimmer eingesperrt. Also hat die ganze Tournee verzögert dann natürlich. Und dann ging es weiter und dann war klar, er kann nicht mehr zurück. Ja. Es geht nur mehr nach England zurück.
Hat er Kinder?
Es gibt so eine Geschichte über ein Kind, das, also mit der zweiten Frau nicht, mit der ersten auch nicht, aber es gibt Gerüchte über ein uneheliches Kind, das in Berlin in einem Sanatorium, das mehrfach behindert gewesen sein soll und dort sozusagen sein Leben gefristet hat. Bin das ich? Ja, okay. Ich bewege mich zu viel. Nein. Also das ist das Einzige, von dem man weiß. Er hat zwei Halbschwestern gehabt, mit denen auch nicht den Wahnsinnskontakt. Das waren eben die beiden älteren Schwestern aus Mutterseite. Und er hatte eben zwei Halbbrüder. Das waren die Brüder, Stiefbrüder, die Frau vom Vater dann in die Ehe mitgebracht hat. Die waren sehr eng mit ihm.
Da war einer auch Impresario
für ihn, genau, oder? Ja, genau. Mhm. Ja, die waren wirklich gute Freunde und die waren sehr, 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 sehr nahe. Ja. Mhm. Ja. Es gab einen Cousin, den Max Tauber, der in Ischl die Tauber, also diese berühmte, diese eine Taubervilla, das ist nicht die Villa von Richard Tauber, der hat dort nie ein Haus gehabt. Und der hat sich an ihm ganz ordentlich bereichert. Also da ist eine Filmfirma, die der Tauber gehabt hat, in den 30, also vor 33 in Deutschland den Bach runtergegangen wegen dem Max. Und auch nicht unbedingt nett, was der alles gemacht hat. Aber also die von der Familie her war das quasi die Stiefbrüder und der Cousin. Mhm.
Aber das heißt, er hat Produktionsfirmen selber gehabt.
Wirklich genau, ja.
Das volle Programm.
Wie er hat heute, das alles, ja. Also quasi wie Beyoncé, sozusagen. Ja, also oder wie, also er hat eben auch andere produziert, aber eben halt seine eigenen Filme. Also eben dieses, den Film mit dem Hörbiger zum Beispiel eben hat er produziert und ja, also in England dann nicht mehr, hat es dann auch gelernt, weil eben wirklich viel Geld auch drauf gegangen ist, aber hat er schon gemacht. Ja.
Gibt es noch Fragen? Nachdem wir einen zweiten Teil haben am 30. Juni, danke ich dir für heute. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Bis heute.
Dankeschön.
Vergessen Sie nicht das wunderbare Buch von Evelyn Steinthaler. Morgen muss ich fort von hier. Gibt es hinten am Büchertisch.
Ja. Danke
schön. Alex, warte da hinten. Also, ich darf noch kurz zu unseren nächsten Veranstaltungen. Am Sonntagnachmittag gibt es wieder ein Dev-Café und am nächsten Montag stellen wir uns der Frage, ist die Würde des Menschen antastbar? Zu Gast sind Alois Birkelbauer, Professor für Strafrecht an der JKU, und Michael Fuchs, Professor für Philosophie und Ethik an der Katholischen Universität Linz. Und das ist ein Abend aus Anlass des Stücks Terror von Ferdinand Schirach, Theater at Work. Die Premiere war jetzt und das dockt sozusagen an diese Theaterserie, Vorstellungsserie an, dieser Salonabend. Für heute vielen Dank fürs Hiersein. Die Bar hat noch geöffnet. Sie können noch informelle Gespräche, die Bücher signieren lassen.
Natürlich.
Und am 30. Juni um 19 Uhr im Nordico gibt es den zweiten Teil, wo es dann auch in die Ausstellung geht. Klick. Danke für heute.